Herzlich willkommen unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In entspannter Atmosphäre gehen wir,
Eva und
André,
zusammen mit inspirierenden Gästen der Frage nach,
wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
70% der Deutschen sind unzufrieden mit dem Schulsystem. Und Privatschulen erleben seit Jahren starken Zuwachs. Die Bevölkerung fordert mehr Mut zur Veränderung. 80% sehen allerdings nur eine geringe bis sehr geringe Reformbereitschaft in der Bildungspolitik. Immerhin eine Hälfte sieht sie beim Lehrpersonal. Und dabei geben 2/3 an, dass ihnen persönlich eine gute Bildung außerordentlich wichtig sei. Die Mehrheit wäre sogar bereit, dafür mehr Steuern zu zahlen. Also irgendwas hängt da schief. Mein Name ist Eva Weingart und ich sitze hier heute mit meinem Co-Host André Makko und unserer heutigen Gesprächspartnerin Nana Göbel. Sie ist Mitgründerin der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners und seit 1978 geschäftsführend im Vorstand. Ich denke, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass sie ihr Leben der Bildung, insbesondere der Waldorfpädagogik, widmet und in Waldorfeinrichtungen in über 60 Ländern sich eingesetzt hat. Herzlich willkommen, Frau Göbel. Hallo, André.
Hallo, wir freuen uns, dass du da draußen heute dabei bist und sind jetzt ganz gespannt auf ein Gespräch über die Herausforderungen des aktuellen Schulwesens sowie die Zukunft der Bildung. Und dafür werfen wir auch einen kritischen Blick auf die Waldorfschulen. Aber zuallererst wollen wir einsteigen mit einer Frage zum deutschen Schulsystem. Frau Göbel, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die augenblickliche Unzufriedenheit mit dem deutschen Schulsystem?
Das ist ein vielschichtiges Problem. Zunächst ist es so, dass Lehrer und Lehrerinnen ein relativ konservatives Publikum sind. Veränderungen sind nicht das, was Lehrerinnen und Lehrer lieben. Das haben alle Versuche gezeigt, etwas im Schulsystem grundsätzlich zu ändern. Dass Lehrerinnen und Lehrer konservativ sind, ist eine professionelle Eigenart, die man auf der anderen Seite schätzen kann. Weil, wenn ich ein Kind begleiten will, ich Ausdauer und Geduld brauche und einfach dabei bleiben muss und nicht ständig irgendwas neu machen kann. Das heißt, wenn ich eine gewisse Tugend ausbilde, nämlich die der guten Begleitung und der Hingabe zu einzelnen Menschen und ihren Problemen, dann ist das schwierig, die sozusagen Gegenseite dieser Tugend plötzlich zu überwinden. Wenn, das hatten wir früher mal beim Europäischen Forum für Freiheit im Bildungswesen vorgenommen, wir sagen würden, Lehrerinnen und Lehrer sind für den Unterricht, den sie machen, selbstverantwortlich. Heißt, sie müssen den Lehrplan entwickeln und auf die Kinder, die vor ihnen sitzen, zuschneiden. Dann hätte man Vielfalt im Land. Das darf aber nicht, weil die Bildungsbürokratie, das heißt die Bildungsgesetzgebung, meint, Lehrpläne und vor allem die Bildungswissenschaft meint, Lehrpläne bis ins letzte Detail vorzuschreiben mit Vorschriften, was dabei rauskommen soll. Ergebnisorientierte Lehrplaninstruktionen. Heißt, ein Lehrer ist im Prinzip nur ein Sklave des Systems. Und solange das so bleibt, wird sich im Bildungswesen nichts ändern. Immer dann, wenn Menschen frei sind und selbstverantwortlich, werden sie innovativ Und dazu bräuchte es einen so unglaublichen Mut, dass ich das der deutschen Bildungsbürokratie echt nicht zutraue. Mhm.
Sprich, es bräuchte auch mehr Autonomie, mehr Freiheit, haben Sie gesagt, im Bildungswesen, mehr die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was die Situation braucht, was das Kind braucht. Denn das wäre meine nächste Frage gewesen, was bräuchte es an der Stelle?
Ja. Mhm. Autonomie der Lehrerinnen und Lehrer in einem bestimmten Rahmen. Mhm. Selbstverständlich muss man sich auf einen Rahmen einigen. Das heißt, Gesetze müssen eingehalten werden, das Kindeswohl muss berücksichtigt werden und so. Es muss Möglichkeiten geben für Menschen, die das missbrauchen, Einhalt zu gebieten, weil leider Freiheit immer Risiko ist. Es gibt übrigens ein wunderschönes Buch eines holländischen Erziehungswissenschaftlers, The Beautiful Risk of Education.
Oh, das ist schon ein schöner Titel.
Ist ein wunderschöner Titel, weil echte Erziehung und Bildung immer Risiko ist. Mhm. Und wenn ich keine Freude am Risiko habe, geht es nicht. Aber es gibt immer Menschen, die es ausnutzen. Deshalb muss der Rahmen gegeben sein, also ein Rahmen, in dem ich oberstes Ziel Kindeswohl berücksichtige und Lernfortschritte beschreibe. Und ich muss natürlich mein Tun kommunizieren und transparent machen. Das heißt, wenn ich sage, jede Lehrerin, jeder Lehrer soll eigentlich die Freiheit haben, ihren Lehrplan zu entwickeln, heißt das gleichzeitig, dass alle Lehrerinnen den Eltern, die ihre Kinder dieser Lehrerin oder diesem Lehrer anvertrauen wollen, mitteilen, nach welcher Intention der entsprechende Mensch arbeitet. Also heißt, Reflexion und Transparenz sind natürlich erforderlich, sonst funktioniert das nicht und sonst ist es nicht verantwortbar. Aber dann liegt die Entscheidung eben nicht beim Bildungswissenschaftler oder bei und der Verdienst nicht bei dem Verlag, der die Schulbücher produziert, sondern dann liegt die Entscheidung beim einzelnen Lehrer und bei den Eltern, die sich für diesen oder jenen Lehrer heißt, für diese oder jene Schule heißt, für dieses oder jenes Profil entscheiden. Dann hätten wir Lehrer, die sich zusammentun, eine bestimmte Profilschule entwickeln, ich meine auch innerhalb des staatlichen Systems, und diese Profilschule würde anziehen für bestimmte Eltern. Die würden sich dann dafür entscheiden, aber auf der Grundlage von Kenntnis, weil die Programme transparent mitgeteilt werden. Dann, glaube ich, lässt sich unheimlich viel machen. Aber immer ist die Verantwortung bei dem Menschen, der es tut, und nicht bei anderen, die sich ausdenken, was andere tun sollen.
Ja, ich habe gerade gedacht, dass ja allein schon auch das Referendariat dem ja komplett widerspricht. In dem Moment, wo man sich persönlich erstmal auch selber findet als Lehrperson, wird man ja schon sehr, kontrolliert ist vielleicht ein bisschen hart, aber sehr viel beobachtet und kritisiert.
Bewertet,
ja.
Naja, das Ding ist, wenn ein Mensch mit anderen Menschen umgeht, ob das jetzt im Krankenhaus ist oder in der Schule oder an irgendeiner anderen Stelle, dann muss es gewisse, Politiker würden vielleicht Standards sagen, ich würde sagen Tugenden geben. Mhm. Und dann muss ich mich der Reflexionsmöglichkeit stellen. Das heißt, andere bewerten irgendwas. Darum komme ich eigentlich nicht drum rum. Aber ob ich so unterrichte oder anders, das müsste in die Bewertungskriterien einfließen. Das heißt, wenn die Bewertung nach den Grundsätzen erfolgt, die ich mir selber vornehme und vorher auch transparent kommuniziert habe, dann wären sie inhärent. Heute aber sind die Bewertungsmaßstäbe extrahiert aus dem wissenschaftlichen Programm, was in der Schule umgesetzt werden soll. Also so, es gibt aus dem 18. Jahrhundert ein Bild, bevor es noch richtig Schule gab, worum es denn eigentlich bei Schule ginge. Dann wird ein Kind mit einem leeren Kopf gezeichnet und oben ist ein Trichter und in dem Trichter ja. wird eingefüllt, was das Kind wissen soll. Und dann sagt man natürlich, dieses Bild haben wir vollständig überwunden. Ja, aber in der Wirklichkeit ist nichts davon überwunden. In der Wirklichkeit wird festgelegt und der Referendar danach beurteilt, ob er die Mathematik oder die Literatur oder die Geografie genau so in den Kopf des Kindes kriegt, wie er wünscht. Also insofern hat sich an diesem alten Bild aus dem, vielleicht ist es auch 19. Jahrhundert, nicht 18., nichts geändert. Eine Katastrophe.
Also es wird immer noch eingetrichtert sozusagen.
Ja, und insofern ist das, was Sie eigentlich fragen, sowas von radikal, wenn man es zu Ende denkt, dass sich keiner dran traut. Mhm. Ist ganz einfach.
Tatsächlich, das kommt mir auch radikal vor, aber ist es nicht irgendwie die Zeit auch für radikale Ideen, stelle ich mir manchmal die Frage.
Ja, zumal es ja wirklich auch um die Jüngsten unserer Gesellschaft geht. Dass da so wenig Bewegung drin ist, finde ich manchmal frappant. Mhm.
Na, bei den Allerjüngsten gibt's schon Bewegung.
Ja, bei dem Kindergarten, ne?
Oder ja, Grundschule. Weil die Einsicht, dass das, was erziehungsmäßig, also jetzt reden wir nicht von Bildung, sondern von Erziehung, in den allerersten Jahren passiert, eigentlich erst seit 20, 30 Jahren wächst. Vorher haben sich kleine Kinder quasi durch den Familienrhythmus, den es damals noch gab, den es heute nicht mehr gibt, weshalb das überhaupt notwendig wird, darüber zu reflektieren, durch den Familienrhythmus, durch den Jahresrhythmus, durch die Feste, selbst erzogen. Und weil es bestimmte Tugenden gab, nach denen gelebt wurde, die gibt's nicht mehr. Also das heißt, alles, was ein kleines Kind braucht, nämlich vor allem Rhythmus und Zuneigung, uneingeschränkte Zuneigung und kein Lernprogramm. Das sind die drei wichtigsten Sachen. Die gibt's heute nicht mehr. Deshalb muss man drüber nachdenken und es hat den Vorteil, also alles, was merkt man, was ein bisschen schief geht, hat auch immer Vorteile. Hat den Vorteil, dass die Leute heute über die frühe Kindheit mehr nachdenken als überhaupt je zuvor. Das finde ich total spannend. Aber jetzt kommen dann die Effizienzbürger her und sagen, nee, es geht ja nicht darum, dass jetzt ein Kind sich viel bewegt, was es unbedingt notwendigerweise braucht, um überhaupt die Leibesgrundlage zu haben. Also jeder Neurologe weiß, dass Gehirnentwicklung in den ersten Jahren stattfindet. Nicht durch Denken, sondern durch Bewegung. Also, ja, klar. Das wissen heute alle und trotzdem machen sie Lernprogramme. Es gibt chinesische frühkindliche Einrichtungen, die fangen den Computerunterricht mit 3 Monate alten Kindern an.
Wow.
In England gibt es sowas auch. Und da merkt man, die Gefahr an dieser Stelle ist, dass konditioniert wird. Also dass Dressur stattfindet und nicht Erziehung. Weil ein Rechner immer nur vorhergedachte Programme servieren kann. Alles, was aus einem Rechner an Bildsprache, an Textsprache kommt, ist vorhergedacht. Nichts entsteht aus dem Moment. Und das heißt, es wird konditioniert. Und wenn man Erziehung will und nicht Dressur, dann muss man was anders machen. Und dann ist diese Art von frühkindlicher Lerneinrichtung Gift für die Entwicklung des Kindes. Aber auf der anderen Seite, es haben viele Leute gemerkt, dieses Alter ist entscheidend und sind wachsamer, als das früher der Fall war. Außer, jetzt kommt meine Leier, das ist eine furchtbare Leier von mir.
Ich bin gespannt.
Zwei Sachen. Die Mütter setzen den Babys keine Mützen mehr auf. Sie könnten aber wissen, dass Babys offene Fontanellen haben. Das heißt, dass die Schädelplatten nicht geschlossen sind. Dass alles, was Sinneseindruck ist, im Umkreis sofort in das Gehirn wirkt. Das muss man schützen. Aber keiner setzt den Kindern mehr Mützen auf. Finde ich eine Katastrophe. Genauso eine Katastrophe ist die nächste Leier, müssen sie am Ende gar nicht bringen, ist, dass die Leute ihre Kinder im Kinderwagen setzen und sich nicht zugucken, nicht zu sich gucken lassen, sondern in irgendwo hingucken lassen. Es gibt Untersuchungen, dass der Stresslevel von Kindern um das 20-fache erhöht ist, wenn die Kinder auf die Beine und von Menschen und von Hunden und auf die Reifen von Autos gucken, anstatt auf die Mütter und Väter oder diejenigen Erziehungsberechtigten, die den Kinderwagen schieben. Klar ist, Stressreduktion kommt durch den Sichtkontakt mit dem Menschen, zu dem man gehört. Hm. Und ich finde, also wenn man diese beiden Sachen berücksichtigen würde, braucht man gar nicht anderes zusätzlich viel denken. Könnte man Mützen aufziehen und den Leuten sagen, schafft den Bezug eurer Kinder zu euch selber, die ihr sie erziehen wollt, dann fühlen sich eure Kinder sicher. Hm. Okay, also jetzt, das ist die Leier zu Ende.
Also Bindung und Zuneigung, großes Thema und Stressreduktion. Hm. Ich würde gerne mal ein bisschen persönlicher werden und in Ihre Schulzeit zurückblicken. Was ist die einprägsamste Erinnerung, die Ihnen jetzt gerade in den Kopf schießt?
Die Lehrerpersönlichkeit. Mhm.
Haben Sie da jemanden bestimmten im Kopf?
Ja klar, ich hatte ja einen Klassenlehrer und ich hatte einen Oberstufenklassenlehrer. Das sind zwei bestimmte Menschen, die sehr einflussreich sind. Übrigens, weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt einen australischen Erziehungswissenschaftler, Hattie. Der hat eine Megastudie gemacht, also eine Studie, die alle möglichen Studien auswertet. Und das Ergebnis dieser Studie mit der Fragestellung, was ist der wichtigste Faktor im Erziehungswesen? Das Ergebnis ist die Lehrerpersönlichkeit.
Genau.
Überraschung.
Überraschung, ja. Das sind einfach so die ganz einfachen Dinge, ne? Ja. Wenn wir jetzt auf die Waldorfpädagogik schauen, und ich glaube nicht alle unsere Hörerinnen oder Hörer wissen vielleicht sofort, was damit zu verbinden oder kennen das von innen. Wir sitzen ja hier gerade im Berliner Freundebüro. Nicht weit von hier steht dieser große Fernsehturm. Ich habe gestern mal nachgeschaut, man braucht eine gute halbe Minute, bis man oben ist. Angenommen, Sie stehen im Aufzug nach oben und haben diese halbe Minute Aufzuglänge und würden jemanden in der Zeit erklären wollen, was ist eigentlich Waldorfpädagogik? Was würden Sie sagen?
Das ist jetzt, ich habe keine Uhr dabei. Ich kann jetzt nicht nachgucken, wann die 30 Sekunden zu Ende sind. Ich würde sagen, handelt sich um eine Erziehung, die altersgemäß unterschiedliche Methoden einsetzt, die physischen, den Körper sehr wichtig nimmt und in der frühkindlichen Erziehung alles darauf ablegt, dass der sich ordentlich entwickeln kann, die Seele sehr wichtig nimmt und in der Klassenlehrerzeit, das ist in der Waldorfschule, die Klassen 1 bis 6 in manchen Schulen, meistens 1 bis 8, so pflegt, dass eine innere Beweglichkeit der Seele entsteht und die in der Oberstufe die geistige Entwicklung so anregt, dass ein kulturell interessierter, sich für die Welt verantwortlich fühlender Mensch dabei herauskommt, der seine eigenen, nicht die Ideen der Waldorfpädagogik, der seine eigenen Ideale entdecken lernen darf. War das jetzt 30 Sekunden?
Wir sind oben angekommen, ja.
Faszinierend. Das ist nicht leicht, so eine ganze Pädagogik in so wenigen Worten beschreiben zu können. Ja. Also das ist schon mal ein Talent, ja. Werden wir ein bisschen konkreter. Was sind Ihrer Meinung nach drei Dinge, die in der Waldorfschule aktuell gut laufen und drei Dinge, die schwierig sind?
Die allergrößte Schwierigkeit, um jetzt mit den Schwierigkeiten anzufangen, sind die Lehrerinnen und Lehrer. Wie bei überall sonst auch. Es gibt viel zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe jetzt gerade gestern eine Zeitungsüberschrift gesehen, immer weniger junge Leute haben Lust, einen Lehrberuf zu ergreifen. Ist schon mal interessant, dass keiner mehr andere erziehen will, offensichtlich. Mhm. Oder jedenfalls, keiner mehr ist natürlich völlig übertrieben, aber in der Zahl weniger. Super interessant. Mhm. Woher kommt das, dass ich nicht mehr erziehen will? Wobei ich doch Erziehung brauche, weil ich nicht als Mensch, sondern als Naturwesen geboren werde. Ich muss ja alles, was Kultur ist, mir erst erwerben irgendwie. So, das ist eine große Schwierigkeit, die allergrößte Schwierigkeit weltweit. Lehrermangel. Die zweite Schwierigkeit ist mangelnde Allgemeinbildung bei denen, die den Lehrerberuf ergreifen. Die können also nicht mehr aus einer Fülle des Rucksacks, des gefüllten Rucksacks unterrichten. Und da Waldorfpädagogik ja sehr imaginationsstark ist und man Imagination nicht aus dem Bauch holt, sondern aus den Kenntnissen, die man sich erworben hat, also aus der Vielfalt des kulturellen Wissens, ist das ein Problem. Und das dritte Problem der Waldorfschulen, nicht der Waldorfpädagogik, ist die Zusammenarbeit, weil es eine Herausforderung ist, in dem Bewusstseinszustand, in dem wir heute leben, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist nicht einfach. Das heißt, die Reibungen und Querelen, die selbstgemachten Reibungen und Querelen, wirken auf die Lehrer und Lehrerinnen zurück und führen zu Genervtsein und Unlust und zu allem, was man gerade nicht brauchen kann, wenn man Lehrer sein will. Heißt, es gibt sozusagen eine Herausforderung, den Sozialorganismus, wenn das jetzt ein angemessenes Wort ist, oder man könnte sagen, die Lehrer-Eltern-Zusammenarbeit auf andere Füße zu stellen. Und ich sollte zwar nur drei sagen, aber eine vierte Schwierigkeit, das ist die Angst vor den Eltern. Wir haben heute Eltern, die meinen, alles genau zu wissen, und die haben überhaupt keine inneren Hindernisse mehr, mit allem, was ihnen nicht passt, zum Rechtsanwalt zu rennen. Weshalb, das ist sehr stark in den USA, hier fängt es auch an, weshalb sich keiner mehr traut, wirklich er oder sie selbst zu sein, weil man sich ständig so verhält, dass man vor dem Gericht nicht angeklagt werden kann. Das ist eine wirklich schwierige Situation. Also, das geht so weit, dass in den USA es ja nicht erlaubt ist, ein Kind in den Arm zu nehmen, ein Kind, ein kleines Kind. Und wenn ein kleines Kind hinfällt und sich das Knie aufgeschrammt hat, dann ist der Trost das, was es als erstes braucht. Und wenn ich das Kind nicht mehr in den Arm nehmen darf, kann ich diesen Trost nicht mehr spenden. Da wird dieses System ad absurdum geführt. Und insofern haben wir auf der einen Seite eine Bindungspädagogik, jetzt kommt das Positive, Bindung ist möglich. Auf der anderen Seite wird sie torpediert durch Verhalten, besonders von Eltern. Schwierig, sehr schwierig, weltweit. In Afrika ist das kein Problem, noch. Aber in den USA, Kanada, ist es ein Riesenproblem. Jetzt, was sind die schönen Seiten? Waldorf-Lehrerinnen und Lehrer müssen ja zusätzliche Ausbildung machen. Das heißt, sie müssen viel mehr einsetzen, um überhaupt an diesen Job zu kommen. Das heißt, sie sind meistens engagierter als andere, weil sie sich insbesondere außerhalb von Deutschland und außerhalb von Holland, Schweden, Norwegen, Finnland, das sind die Länder, in denen es staatliche Finanzierung von Waldorfschulen gibt und die Gehälter an Waldorfschulen relativ vergleichbar mit öffentlichen Gehältern für Lehrer sind. Bei Waldorfschulen in England, Frankreich, USA, Lateinamerika, Afrika, Asien ist es so, dass sie keine staatliche Finanzierung kriegen und deshalb die Gehälter meistens viel schlechter sind als an öffentlichen staatlichen Schulen. Und das bedeutet, es gibt Überzeugungstäter, also Leute, die wirklich diesen Beruf ergreifen wollen. Das äußert sich im Engagement und zwar sowohl in dem eigenen Klassenzimmer als auch für die Gesamtschule. Und insofern hat man da ein riesiges Pro der Waldorfbewegung, was man genauso hat bei anderen vergleichbaren Schulkonzepten. Das ist, was hatte ich, die Eins. Zwei war die Bindung. Diese, wer wirklich Erzieher und Lehrer sein möchte, ist bereit, sich für die ihm anvertrauten Kinder einzusetzen, das heißt, sich zu binden, das ist bindungsfähig, das ist ein zweiter großer Vorteil. Und der dritte ist, ein echter Waldorflehrer, eine echte Waldorflehrerin ist bereit, sich selbst zu erziehen. Das ist eine der Grundlagen der Waldorfpädagogik. Das Kind lernt an dem sich selbst erziehenden Lehrer. Nicht an dem Lehrer, der die Intention hat, das Kind zu erziehen. Das heißt, wenn eine Lehrerin einen Prozess vornimmt, in dem sie sich selbst erzieht, kann das Kind einsteigen und eben solche Erziehungsschritte machen. Das ist natürlich allen anderen auch klar, aber bei Waldorf ist es Programm. Und da, wo es stattfindet, findet Waldorfpädagogik statt. Jetzt ist es aber nicht so, ist der vierte Punkt, dass überall, wo Waldorfschule draufsteht, Waldorflehrer tätig sind, sind auch viele Lehrer an Waldorfschulen tätig. Das ist ein Unterschied, ob ich einen Waldorflehrer habe oder einen Lehrer an einer Waldorfschule. Und je größer der Lehrermangel wird, desto größer wird die Zahl der Lehrer an Waldorfschulen und prozentual und geringer die Zahl der Waldorflehrer.
Das ist kompakt. Ich habe jetzt auch noch eine kleine Sache, die ich gestehen kann. Ich habe ja auch auf Lehramt studiert. Ich habe Englisch und Kunst auf Lehramt studiert. Und spätestens nach dem fachpraktischen Semester habe ich gesagt, nein, danke. Ich war allerdings auch in einer staatlichen Schule im Gymnasium. Aus all den Gründen, die Sie auch bei den Schwierigkeiten genannt haben. Also ich finde, es ist ein wahnsinnig, in dem Umfeld, wie es gerade stattfindet, ein sehr, sehr stressiger Job. Man hat so viele Reize, auch die da auf einen einströmen. Und dieses Ellenbogenverhalten, das habe ich auch stark wahrgenommen, dass im Kollegium auch oft die gleichen Dinge 3 bis 30 Mal gemacht werden, weil man sich nicht irgendwie was schenken möchte gegenseitig. Und dann fängt jeder nochmal beim Rat an irgendwie. Und ich bin jetzt sehr froh, bei den Freunden zu sein. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr anspruchsvoller Job, muss man vielleicht auch einmal ganz klar sagen, ne?
Deshalb übrigens noch eben, die Finnen sind manchmal sehr innovativ und machen oft Sachen, die richtig nachahmenswert sind. Mhm. Die Finnen haben dafür gesorgt, dass der Lehrerberuf, also jetzt meine ich im staatlichen Schulwesen, so angesehen ist und so bezahlt wird wie der Anwalts- und der Arztberuf. Das heißt, wer Lehrer wird, kriegt ein echt gutes Gehalt. Und deshalb gibt es ein Numerus Clausus für das Lehramtsstudium, weil sie gar nicht jeden das Lehramt studieren lassen. Und dadurch haben die im finnischen staatlichen Schulsystem eine Positivauswahl, die unglaublich spannend ist, weil gerade engagierte Leute, die im Bildungswesen was wollen, tätig werden. Und das finde ich sehr nachahmenswert. Und wenn man das hier in Deutschland nicht nur für die Lehrer, sondern auch für die Krankenschwestern machen würde und für andere Berufe, die viel zu schlecht bezahlt werden, dann könnte man die Sachen unmittelbar ändern. Was man hier in Berlin, jetzt mache ich einen ganz merkwürdigen Vergleich, an der BSR sehen kann. BSR ist das Unternehmen, was die in Straßen freiräumt und den Müll den Müll abtransportiert.
Ja, die verdienen gar nicht schlecht, ne?
In der BSR verdienen die Leute richtig gut. Ach. Seitdem gibt es einen Run auf die BSR-Jobs. Und
den kriegt man nicht so einfach. Dazu muss man ziemlich gut sein, um einen Job bei der BSR zu kriegen. Und dann sieht man, wie diese Anerkennung sich in unmittelbar widerspiegelt und sofort gesellschaftliche Wirkung hat.
Das ist toll, dass Sie darauf kommen, weil ich wollte gerade fragen oder die These aufstellen, Bildung braucht auch Geld. Es muss irgendwo Geld dafür da sein, ne? Und da sind wir ja auch wieder bei dem, was Sie eingangs so eindrucksvoll geschildert haben. Viele Waldorflehrerinnen und Lehrer bringen ein unheimlich großes Engagement mit. Mhm. Aber was ist am Ende im Geldbeutel? Oder was braucht es überhaupt, um Bildung gut machen zu können? Eben, da müssen ja auch die finanziellen Mittel da sein.
Vor allem in manchen Bundesländern. Das unterscheidet sich auch stark.
Das ist sehr verschieden, ja, genau.
Naja, also aus meiner Perspektive, die ich jetzt für die weltweite Waldorfbewegung arbeite, ist es in Deutschland überall paradiesisch ausgestattet. Ja. Also kein Mensch hat hier irgendeinen Grund, sich zu beklagen. Mhm. Wenn ich wohin gehen will, wo die Leute wirklich arm dran sind, dann gehe ich nach Brasilien oder nach Argentinien. Mhm. Argentinien ist im Moment ein heftiges Beispiel, genauso Peru. Oder ich gehe nach Afrika und da sehe, für welchen Betrag Menschen arbeiten. Mhm. Und die kriegen keinerlei Subvention aus dem staatlichen Topf, sondern leben ausschließlich von dem, was entweder die Eltern bezahlen oder wir aufbringen. Sonst haben sie gar keine Chance. Und dann habe ich keine Leute, die sich ein Mittelschichtsleben leisten können. Leider nicht. Aber das ist ein Schiefpunkt. Und jetzt ist aber interessant, dass eine zu bequeme, obwohl ich es gerade durch das finnische Beispiel selber propagiert habe, dass eine zu bequeme finanzielle Ausstattung merkwürdigerweise, das sieht man in der Waldorfschulbewegung, am Ende nach 3 Generationen, also nicht in der Pioniergeneration, also in der, die eine Schule aufbaut, sondern bei denen, die dann später angestellt werden, in der 2. oder 3. Lehrergeneration einer Schule, zu Bequemlichkeit und zu mangelnder Initiative führt. Kann sich ein Lehrer einer schicken oder einer schwachen Schule, zum Beispiel in Australien, überhaupt nicht leisten. Glenean Steiner School ist eine ganz schicke Upper-Middle-Class-Schule. Die können sich aber auch keinen Augenblick des Mangels an Initiative leisten, weil sich das sofort in ihren Schülerzahlen ausdrückt. Und wenn sie zu wenig Schüler haben, können sie ihre Schulen nicht aufrechterhalten. Das gilt aber für arme Schulen genauso. Das heißt, wenn man das Geld selbst besorgen muss, oder zumindest einen großen Teil des Geldes, hat man einen anderen Kick, sozusagen unternehmerisch zu bleiben in der Schulentwicklung und nicht einzuschlafen. Und wir haben am Anfang gefragt, warum bewegt sich so wenig? Weil die Schulen zu wenig unternehmerisch gemacht werden, zu wenig Profilschärfung haben, zu wenig Verwandlung, besonders in der Oberstufe. Und weil sie sich nicht beweisen müssen, weil sie einfach so bezahlt werden, weil es Schulpflicht gibt und nicht wie in Dänemark zum Beispiel ein Wahlrecht. Nee, jetzt habe ich mich in den Begriffen vertan. Wir haben hier Schulpflicht, wir haben in Dänemark Das muss ich nachgucken. Das muss ich Ihnen noch sagen, wie das heißt. Also jedenfalls gibt es ein Elternwahlrecht. Eltern können entscheiden, wo und wie sie ihre Kinder unterrichten, können auch selber Schule machen. Und diese ganze flächendeckende Schulpflicht ist übrigens eine preußische Idee, die sich heute mit der Angleichung der EU-Staaten durch EU-Recht völlig auf alle EU-Staaten ausgebreitet hat. Heute gibt es auch in Dänemark diese ursprünglich freiheitliche Verfassung, die den Eltern erlaubt, selber Schule zu machen, wenn sie das so wollen, auch nicht mehr.
Also Homeschooling, das gibt es da nicht mehr.
Würden die nie Homeschooling nennen, sondern man konnte das ist eine unglaubliche Freiheitsidee, die hängt mit Herrn Grundtvig aus dem 19. Jahrhundert zusammen, der die Idee hatte, dass erstens jeder ein Recht auf Bildung hat und zweitens zusätzlich nicht nur Recht auf Bildung, sondern zusätzlich das Recht, Schule entsprechend der eigenen Überzeugungen zu gestalten in einem bestimmten Rahmen. Und mit dieser Grundtvig-Idee, die sich über die ganze dänische Bevölkerung gezogen hat, über das fast das ganze 20. Jahrhundert, gab es eine so große Schulvielfalt wie sonst eigentlich nirgends.
Wir machen einen kleinen Schwenk. Eva, du hast dich vorhin geoutet. Ich hole das jetzt mal nach. Also ich bin ja selber Waldorfschüler gewesen und auch ich bin in meiner Schulzeit konfrontiert worden mit bestimmten Vorurteilen. Es gibt so bestimmte Klassiker, die man dann zu hören bekommt. Und einer davon, jeder kennt da bestimmt Beispiele, einer davon ist, warum gibt es da so eine Esoterik bei euch da an der Schule? Was hat Esoterik in einer Schule zu suchen?
Gar nichts, natürlich. Es gibt ja auch keine Esoterik an den Waldorfschulen. Mhm. Also, wir haben zurzeit eine Lage, in der, also woher kommt dieser Vorwurf? Ich kenne ihn sowieso nur aus bestimmten Artikeln in Zeitungen, die Leuten abgeschrieben haben und von anderen wieder abgeschrieben haben. Keiner von denen, die sowas schreiben, hat eine Waldorfschule von innen gesehen oder besucht oder gesagt, ich basiere meine Recherche auf Wahrnehmungen. Nein, man basiert seine Recherche auf Urteilen, die man abschreibt. Und glaubt, dadurch Recht zu haben, was für mich echt kurios ist. Also es gibt keine Esoterik in der Waldorfschule, Praxis, die ein Schüler erleben könnte. Ich habe ihn jetzt schon ewig lange her natürlich auf die Schule gegangen, aber auch auf die Waldorfschule. Aber als wir unsere Lehrer gefragt haben, nach welchen Kriterien wir erzogen werden, haben die gesagt, können wir euch leider nicht in der Schule erzählen, dann müsst ihr euch schon uns schon zu Hause besuchen, wenn ihr wissen wollt, nach welchen Kriterien wir selber agieren, was wir dann natürlich auch gemacht haben. Das heißt, ein Waldorf-Lehrer, eine Waldorf-Lehrerin hat natürlich eine oder kann eine esoterische Seite haben. Jetzt, was heißt Esoterik? Also es gibt im Griechischen zwei Worte, exoterikos und esoterikos. Esoterikos heißt nach innen und exoterikos nach außen. Esoterik heißt erstmal nur, ich wende mich nach innen. Das heißt, in mein eigenes Inneres oder lasse mich in diesem eigenen Inneren anregen. Und mehr soll es auch nicht bedeuten. Das heißt, ich bin nicht nur ein Mensch, der äußerlich ist, also Sinneswahrnehmung hat, sondern ich bin auch ein Mensch, der Gedanken pflegt und ein überlegender, sich gedanklich vertiefender Mensch. Mehr bedeutet Esoterik für mich und für die 98% der Waldorfpädagogen nicht.
Und dann gibt es noch so ein zweites Vorurteil, was ich ganz oft gehört habe. Ja, kommen bei euch die wissenschaftlichen Fächer nicht zu kurz?
Aha, sehr interessant. Sie sehen Sie wieder einer, der nicht hinguckt. Also die Oberstufe der Waldorfschulen ist voll von wissenschaftlichen Fächern. Ich würde sagen, 2/3 des Tages gehen mit wissenschaftlichen Fächern weg. Der Rest ist natürlich nett, findet auch statt. Das heißt, das ist für mich auch ein Anspruch der Oberstufen-Waldorfpädagogik, dass ich nicht nur in den Naturwissenschaften seriös ausgebildet werde, sondern auch in den Kulturwissenschaften. Also es geht überhaupt nicht, dass ich gar keinen wissenschaftlich fundierten Geschichtsunterricht zum Beispiel habe. Und man sieht ja an den Forschungen, die im Rahmen der Waldorf- oder die über Waldorf-Schulunterricht gemacht werden, von Leuten, die selber auch unterrichten, dass der Unterricht, das heißt auch der wissenschaftliche Zugang, sich verändert, weil er gar nicht unabhängig stattfinden kann vom Diskurs, der zeitgenössisch stattfindet. Mhm. Der findet sich dann auch in, zum Beispiel gerade im Geschichtsunterricht wieder, im Biologieunterricht zum Beispiel, im Chemieunterricht, ist der wissenschaftliche Zugang der meisten Waldorf-Oberstufen jedenfalls wenn sie sich ernst nehmen, auch verschieden von anderen Lehrplänen, weil er den morphologischen Aspekt noch ernst nimmt. In den allermeisten Lehrplänen wird ja Biologie und Biologie reduziert auf biochemische Vorgänge. Bei Waldorfs gibt es zwar auch biochemische Vorgänge, die ein Schüler oder eine Schülerin lernt, aber halt auch Morphologie. Und das finde ich dann wiederum ein wissenschaftliches Alleinstellungsmerkmal der Waldorfschuloberstufe, dass sie etwas noch pflegt, was es vielleicht noch an der Uni in Heidelberg gibt und an der Uni in Tübingen, also sonst nirgends mehr an den deutschen Hochschulen.
Können Sie den Begriff kurz erklären?
Morphologie. Morphos ist die Gestalt, Logos ist die Kunde, also die Kenntnis, also die Gestaltkenntnis. Das heißt, dass ich ein Tier nicht nur oder eine Pflanze nicht nur nach ihren biochemischen Vorgängen angucke, sondern auch nach ihrer Gestalt. Und das heißt, dass ich unterscheiden kann, wie eine Rose, eine fünfblättrige Rose sich anders entwickelt als ein vierblättriges Kleeblatt oder so. Und merke, dass es Pflanzenfamilien gibt, die man nicht nur, weil sie auf einer Liste stehen, unterscheiden kann, sondern weil ich Zwiebelgewächse unterscheiden kann von Hahnenfuchsgewächsen zum Beispiel, weil die halt anders aussehen. Und ich lerne sozusagen den Blick für die Gestalt und kann dann, wenn ich durch die Welt laufe, merken, wem ich da begegne, ob ich einem Hahnenfuß oder einem Zwiebelgewächs begegne. Zum Beispiel.
Nun ist es ja so, dass in Asien, insbesondere in China, die Waldorfpädagogik total an Zuwachs gewinnt. Ich habe von Hochrechnungen gehört, dass schon in 10 Jahren die meisten Waldorfschüler und Schülerinnen aus China kommen werden. Woran denken Sie, liegt das, dass das da so Anklang findet?
Das stimmt gar nicht. Das war mal so vor vielleicht 5 Jahren. Mhm. In China ist das so, dass in einem Monat das passiert, was wofür wir hier mindestens ein Jahr brauchen. Das heißt, die Entwicklungen sind schnell. Seit der Rede von Präsident Xi auf dem großen Volkskongress 2017 gibt es eine andere Strategie im Bildungswesen Chinas. Präsident Xi hat das sehr genau bezeichnet. Bildung soll wieder national werden, Bildung soll wieder kommunistisch werden. Seitdem gibt es eine Verpflichtung jeder Schule, egal welche Art, dass wieder ein Raum für Pioniere eingerichtet wird. Also jeder, der sich aus der DDR auskennt, weiß, was das bedeutet. Die Kinder müssen wieder ihre kommunistischen Halstüchlein umsetzen und entsprechende Lieder singen und werden national geimpft. Eine Geschichte. Dazu gehört, dass Präsident Xi dafür gesorgt hat, dass alles, was aus dem Ausland kommt, und da übrigens hat er dieselbe Politik wie Putin in Russland, nicht mehr gemacht werden darf. Das heißt, seit diese Bildungspolitik verabredet ist und in allen Provinzen durchgeführt wird, in der einen Provinz stärker, in der anderen Provinz schwächer, nimmt die Waldorfbewegung an Zahlen ab. 1920 kam dann die Corona-Pandemie dazu. Die hat noch dafür gesorgt, dass überhaupt keine Schule mehr stattfinden konnte, sondern nur noch Online-Unterricht bei Waldorfs wie beim Staat. Die Zahl nimmt weiter ab. Das heißt, die Information, die sie haben, die ist, sagen wir mal, 8 Jahre alt oder 6, aber hat mit der Wirklichkeit jetzt nichts mehr zu tun.
Gibt es eine andere Region, wo es gerade boomt?
Ich würde sagen Argentinien, Ungarn.
Ungarn.
Das sind so Boomländer, ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
In Argentinien ist es ganz einfach zu erklären. Die haben Inflationsraten von 50 bis 80 Prozent, wenn ich, muss man nachgucken. Das Geld ist nichts mehr wert und man kann eigentlich in der Stadt nicht mehr leben. Jedenfalls das Leben nicht mehr bezahlen. Jedenfalls bestimmte Leute können das nicht mehr. Es gibt natürlich immer noch welche, die es können. Viele junge Eltern entscheiden sich deshalb, irgendwo in die Täler zu ziehen, zum Beispiel in der Region um Córdoba, aber auch unten in Patagonien, und relativ einfach zu leben und vor allem auch mit dem wenigen Geld, was sie haben, klarzukommen. Und das kann man, wenn man einen Garten hat, einfacher, als wenn man es nicht hat. Hat zur Folge, dass die Zahl der jungen Eltern in diesen Regionen zunimmt. Und dann irgendwann kommt der Punkt, da brauchen die Kinder eine Schule. Und das staatliche Schulwesen in diesen ländlichen Regionen Argentiniens ist nicht besonders attraktiv. Dann kommen sie auf die Idee, dass sie eine andere Schule aufbauen wollen und dafür selber Verantwortung übernehmen wollen. Und dann gründen sie Waldorfschulen, kleine. Deshalb gibt es einen Boom in Argentinien. In Ungarn ist das, glaube ich, ganz anders. In Ungarn gibt es, wie auch in manch anderen Ländern, zwei habe ich schon genannt, eine nationalere Bildungsgesetzgebung. Ich habe nicht gesagt, dass schon der Wehrkundeunterricht eingeführt worden ist, aber das ist zu erwarten. Und aufgeschlossene, liberale, moderne junge Eltern haben gar keine Lust, ihre Kinder in diese Programme aufwachsen zu lassen. Und dann fragen sie sich, was kann ich anderes tun, und gründen freie Schulen. Und die beliebteste Form in Ungarn freier Schulen sind im Moment die Waldorfschulen. Ungarn hat ungefähr 8 Millionen Einwohner. Also ist jetzt eine Schätzzahl, ich habe nicht nachgeguckt. Und da gibt es 45 Waldorfschulen, das ist schon relativ viel.
Das ist echt viel. In ganz Deutschland gibt es ja, glaube ich, 254.
Ja, so im aber Vergleich, es gibt natürlich auch Regionen wie Baden-Württemberg, wo es relativ viele gibt, ja, was vergleichbar ist. Aber
sozusagen Baden-Württemberg, die Boomregion von Deutschland.
Ja. Da kommt es ja auch her.
Frau Göbel, wir haben da oben auf dem Fernsehturm, um nochmal auf das Bild zurückzukommen, jetzt ganz schön weit geschaut, bis nach Patagonien. Und jetzt würde ich gerne den Blick noch ein Stück weiter an den Horizont werfen. Vielleicht so weit, wie wir noch gar nicht so ganz genau sehen können. Die Frage wäre jetzt an der Stelle, ja, wie kann sich die Waldorfpädagogik weiterentwickeln und was wünschen Sie der Waldorfpädagogik?
Die Waldorfpädagogik wird sich nur entwickeln durch Menschen. Es gibt gar keine andere Chance. Und ich wünsche der Waldorfbewegung natürlich eine Riesenzahl von aufgeschlossenen, interessierten, liberal gesinnten Menschen, die Lust haben, den Lehrberuf zu ergreifen. Das ist, glaube ich, der Hauptwunsch, den ich habe. Und ich wünsche den lange existierenden Schulen, dass sie diesen jungen, interessierten, aufgeschlossenen, innovationsfreudigen Leuten nicht die Tür vor der Nase zuknallen, indem sie sagen, aber wir haben es ja schon immer so gemacht und deshalb machen wir das so. Und deshalb wünsche ich auch den existierenden Schulen, dass sie mit der entsprechenden Freude an Neuem sich verwandeln. Da können wir was von den Chinesen lernen. Weil wenn der Bagger kommt, weil die Behörden beschlossen haben, diese Waldorfschule darf hier gar nicht stehen, und die reißen die Gebäude ab, bauen sie einfach 2 Monate später an einer anderen Stelle die wieder auf. Diese Kraft, die würde ich dann den existierenden Schulen wünschen. Das heißt, Neugierde, Lust auf Neues, bei Freude an der Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren, dass man zusammenarbeitet mit Leuten, die höchst verschieden sind, und daran Spaß entwickelt. Das sind so Sachen, mit denen das Leben dann sehr viel einfacher werden würde.
Das sind wunderbare und freudige Abschlussworte. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Göbel, für dieses Gespräch. Danke auch, André. Es hat sehr Spaß gemacht, mich hier mit euch auszutauschen. Und an dich da draußen, du kannst natürlich wie immer Feedback geben zur Folge und auch Themenwünsche für die nächste Zeit einbringen. Da findest du Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, zum Beispiel über einen WhatsApp-Link. Oder schau auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, @freunde_waldorf. Und dann sehen wir uns, oder hören uns besser gesagt, in 3 Wochen wieder. Tschüss.
Vielen Dank. Bis bald.
Dankeschön.